Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute endlich mal wieder mit allen Ligen, Top 14, Pro D2 National, alle haben wieder gespielt. Es ist eine Freude. Nicht alles, ein paar unschöne Dinge, die passiert sind, über die wir auch reden müssen. Aber wir fangen einfach mal mit der Top 14 an und gucken, wie es weitergeht. Dort gab es nämlich direkt als Auftaktspiel ein Duell, das wir schon vor zwei Wochen gesehen haben, nämlich Biarritz gegen Bordeaux-Bègles. Das ging ja vor ein paar Wochen in Lille als Testspiel schon mal sehr eindeutig für Bordeaux-Bègles aus. 52-10 oder 52-3 hatten sie das gewonnen. Das sah diesmal anders aus. Biarritz vor heimischer Kulisse in Biarritz, muss man ja auch dazu sagen, mittlerweile hat das Spiel absolut dominiert vor voller Hütte. 27-15 haben sie gewonnen mit den zwei Versuchen von Bordeaux, die in der Schlussphase kamen, als das Spiel schon entschieden war. Hat Biarritz natürlich den Offensivbonus gekostet. Enttäuschende Leistung von Bordeaux-Bègles, muss man glaube ich ganz klar so festhalten. Da hatte man deutlich mehr erwartet, vor allem nach diesem Testspielergebnis. Aber dass Biarritz keine schlechte Mannschaft sind, das wussten wir vorher. Es ist ja nicht so, dass ich ihnen den letzten Platz prophezeit habe, weil ich glaube, dass sie eine so schlechte Mannschaft sind. Die erste Mannschaft, die Spitze, ist sehr gut. Die ersten 3, 4, 5 Wochen werden sie bestimmt auch gut mithalten. Vor allem mit diesem Engagement, mit diesem Einsatz, den sie einfach gezeigt haben. Aber wie es dann nach 10 Wochen aussieht, da müssen wir dann nochmal drüber reden, weil sie in der Breite, denke ich, nicht ganz so gut aufgestellt sind. Aber natürlich, egal wann sie kommen, es sind 4 wichtige Punkte, schon mal ein Sieg mehr als Agen hatte. Ja, haben wir auch schon wieder verloren. Kommen wir noch zu. Ja, klasse Leistung von Biarritz. Sonne, volles Stadion, schöner Rugby. Was will man mehr? War gut. Von Bordeaux muss natürlich mehr kommen, aber das wissen sie selber. Für Biarritz geht's nächste Woche nach Perpignan. Das ist direkt das Aufsteiger-Duell, was schon als Art kleines Finale anmutet. Denn da kann diese frühe Superform schon fast entscheidend sein. USAP auf der anderen Seite haben auswärts im Brief verloren. 36-15. Sehr nervöses Spiel von USAP. Perpignan haben nie wirklich ins Spiel gefunden. Ja, es haben ein, zwei Schlüsselspieler gefehlt, aber bei wem nicht? Brief, es ist mir vor Beginn der Saison gar nicht so bewusst gewesen, dass Brief intern die Top 6 anpeilen, dass das ausgegebene Ziel ist. Der Verein wirkt halt immer so unscheinbar. Ich glaube auch nicht, dass Top 6 realistisch ist. Top 10 bestimmt. Aber das war schon eine sehr solide Leistung, die Brief gezeigt haben. Von vorne bis Ende sehr schönen und spektakulären Rugby, den sie gespielt haben. Das, was man ja mittlerweile fast erwartet von Brief. Für USAP gibt es sicherlich schönere Orte, um die Saison zu beginnen. Wir erinnern uns, das letzte Mal haben sie die Saison zu Hause gegen Stade Français begonnen und mit 43-10 oder ja, 43 Punkte haben sie in jedem Fall kassiert. Ich weiß nicht, wie viel sie selber gemacht haben, also waren nicht viele. Das ist dann auch mal ein ganz anderer Start. Ich denke, auswärts in Brief zu verlieren, ist keine Katastrophe. Die Leistung war jetzt nicht doll, aber noch kein Ergebnis oder keine Leistung vor allem. So nervös wie sie war, denke ich nicht, dass da irgendwelche Schwächen gezeigt wurden, wo du jetzt denkst, das wird eine lange Saison. Nee, überhaupt nicht. Es war eine nervöse Partie, auswärts im Brief, die ja ohnehin eine solide Heimmannschaft sind, will ich erstmal noch sagen, okay, Ruhe bewahren und wir schauen, was passiert. Aber nächste Woche zu Hause gegen Biarritz muss definitiv mehr kommen. Das steht außer Frage, aber das wissen auch alle selbst. Daher ist das jetzt hier, ist ja keine wahnsinnige Expertise, die hinter dieser Aussage steckt. Das ist ja offensichtlich. Brief haben Offensivbonus geholt, das ist natürlich sehr schön. Aber wie viel der dann am Ende der Saison wert ist, muss man dann schauen. Castra haben zu Hause gegen Pau gewonnen, 16-12. Gleich mal vorweg, Julius Nostadt kam in der 61. Minute von der Bank, hat tatsächlich jetzt schon davon profitiert, dass die französischen Nationalspieler, unter anderem Quentin Valcaire, erst nächste Woche wieder spielen darf, weil er ja in Australien gespielt hat, beziehungsweise für die französische Nationalmannschaft in Australien gespielt hat. Entsprechend dürfen er, wie auch Mervyn Jaminet und alle anderen Nationalspieler, erst nächste Woche wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Und daher hat er seine Chance eigentlich ganz gut genutzt. Wie viel er davon bekommt, ist schwer zu sagen. Aber Castres lebt natürlich auch von dieser Tiefe im Kader. Und man hat das Engagement, den Kampfgeist gesehen. Das ist das, was Castres ausmacht, vor allem zu Hause. Und Pro wird letzten Endes auch mit dem Defensivbonus zufrieden sein. Für das erste Spiel, gerade so ein schwieriges Auswärtsspiel direkt zu Beginn, ist das absolut schön. Eine Statistik, die ich vielleicht noch dazu sage, der Zach Henry, der jetzt von Leicester Tigers gekommen ist, oder von den Leicester Tigers gekommen ist, hat direkt gestartet. Ja, auch da, weil Antoine Astoy ja erst nächste Woche wieder ein Spielgeschehen eingreifen darf, aber er hat einen Drop-Goal erzielt. Direkt zur Sirene zum Ende der ersten Halbzeit. Das erste Drop-Goal für Po seit über 4 Jahren. Auch eine Statistik, die man immer nicht für echt hält, aber es ist schon erschreckend, wie rar Drop-Goals mittlerweile geworden sind, was ich sehr schade finde, weil das eine Sache ist, die ich sehr genieße, die ich sehr schön finde. Aber das ist offensichtlich taktisch nicht mehr so ganz modern. Apropos Moderne. Stade Français gegen Racing, das Pariser Derby, direkt wieder zum Auftakt, ein Knaller. Ja, ich meine, wir haben das Spiel ja letzte Saison im Viertelfinale in den Barrage-Spielen gesehen, allerdings hat der Stade Français bei Racing gespielt und nicht andersrum. Stade Français haben ja jetzt in dieser Offseason viel Geld in die Hand genommen und haben dafür das Spiel jetzt 21-36 gewonnen, was knapper ist als das Viertelfinale letzte Saison. Muss man ja auch in Fairness dazu sagen. Die Barrage war ja da nochmal ein Stückchen eindeutiger. Trotzdem, ich sag mal, was auch komisch ist, weil Stade Français die Standardsituation komplett dominiert haben. 4 Bälle, die sie in der Gasse geklaut haben. Keinen einzigen selber verloren. 7 Mal haben sie das Gedränge von Racing so dominiert, dass sie einen Penalty rausgekriegt haben. Früher hieß es immer No Scrum, No Win. Das scheint offensichtlich nicht mehr der Fall zu sein, aber der Sturm von Racing ist noch so ein bisschen in der Umbauphase. Da sind ja jetzt einige Veteranen gegangen, Donna Karine, Dominic Bird in der zweiten Reihe beide. Aber es zeigt halt einfach nochmal ganz klar, wie gut die Hintermannschaft von Racing ist. Und wir müssen auch nochmal dazu sagen, es haben auch Spieler gefehlt. Finn Russell zum Beispiel war nicht dabei. Dafür hat Antoine Gilbert gespielt. Der letzte Saison hat er 2-mal gespielt, 3-mal vielleicht. Hat jetzt gestartet auf der 10, eigentlich auch ein 9er, aber hat auf der 10 gestartet. Was, eine Weltklasse. Also direkt da. Na gut, man ist natürlich einfacher, wenn du neben dieser Hintermannschaft spielst. Wenn du einen Kurt LeBeal und einen Jeremy Vakatawa neben dir stehen hast, macht das die Sache natürlich deutlich einfacher. Aber nichtsdestotrotz beeindruckend und gleichzeitig auch sehr enttäuschend für Stade Français, dass sie aus ihrer Dominanz im Sturm nicht mehr machen konnten. Toulon gegen Montpellier, 24-24, das Samstagabendspiel. Anthony Belot hat alle 24 Punkte vom Tier aus für Toulon erzielt. Für Montpellier war es eine schwierige Partie. Haben in der 80. Minute hat Zach Mercer, der, kann man schon sagen, Star-Rekrut, eine der großen Neuverpflichtungen, es hatten ja einige in dieser Offseason, hat in der 80. Minute noch direkt unter den Stangen noch den Versuch gelegt, der dann zum Ausgleich oder zum Unentschieden erhöht werden konnte. Es ist natürlich für Toulon ist das natürlich sehr enttäuschend, die sehr ambitioniert gestartet sind, die auch wirklich guten Rugby gespielt haben. So ist es nicht. Sie haben offensiv gespielt, sie waren geduldig. Sie haben viele Dinge gezeigt, die letzte Saison gefehlt haben. Aber letzten Endes hat dieses Quäntchen Glück am Ende noch gefehlt. Für Montpellier ist es natürlich eine deutliche Verbesserung zur letzten Saison. Man merkt schon, dass da eine ganz andere Stimmung in der Mannschaft ist. Montpellier sind der letzten Saison ja wirklich immer sehr knapp gescheitert am Ende. Da hat ja auch wie bei Toulon mal am Ende dieses Quäntchen Glück gefehlt. Sie waren immer so nah dran, gerade die erste Saison, die waren immer so nah dran. Und da hat irgendwie das letzte bisschen gefehlt und das haben sie jetzt. Ja, sie haben nicht gewonnen, aber weiß man, was man sagt, ne? Zu Hause unentschieden ist eine halbe Niederlage, unentschieden auswärts ist ein halber Sieg. Und ein halber Sieg ist schon mal mehr als kein Sieg. Und das ist das, was sie letzte Saison oft hatten. Und daher ist es in meinen Augen ist ein halber Sieg schon eine Steigerung. Kann man also nicht meckern. Lyon haben sich am Sonntag noch berappelt und 28-19 gegen Clermont gewonnen. Sah ja überhaupt nicht danach aus, nachdem sie auch wieder sehr nervös, vielleicht überenthusiastisch in die neue Saison gestartet sind. 7 Penalties in der ersten Viertelstunde war schon viel, aber haben dann gezeigt, wofür sie diesen neuen Kunstrasen verlegt haben. Sehr schön, sehr schnellen, offensiven Rugby. Clermont werden sich sicherlich so ein kleines bisschen in den Hintern beißen, dass sie letzten Endes nicht mal einen Defensivbonus gekriegt haben. Aber ja, gut. Erster Spieltag. Interpretieren wir noch nicht allzu viel rein. Das gleiche werde ich nicht bei La Rochelle gegen Toulouse sagen. 20-16 ist es für Toulouse ausgegangen, der amtierende Meister. Hat schon wieder gegen La Rochelle gewonnen. Der 6. Sieg in Folge. War vielleicht sogar der 7. mittlerweile. 5 in jedem Fall. In der letzten Saison in einem Sieg im Freundschaftsspiel in Limoges, dann 3-mal in der Liga, Hinrückspiel, Finale und das europäische Finale haben sie alle gewonnen. Es war nicht mal knapp. Jetzt kann man natürlich sagen, ist schön für La Rochelle, dass sie diese Kontinuität drin haben. Aber für eine Mannschaft, die sich selbst als Titelaspiranten sieht, ist das natürlich enttäuschend. Ja, sie waren wieder in Unterzahl. Will Skelton, der für eine Schulter gegen den Kopf eine rote Karte gesehen hat. Natürlich macht das einen Unterschied, wenn einer deiner besten Spieler vorzeitig das Feld verlässt. Ich hoffe nicht, dass er das Feld verletzt hat. Aber ja, es ist halt zu wenig. Es ist halt einfach zu wenig. Zumal sie wieder alle Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Da zeigt sich auch für meine Verhältnisse wieder diese Schwäche auf der 10. Ich habe mich gewundert, dass sie Pierre Poplin auf der 15 haben starten lassen, Jules Plisson auf der 10. Und Plisson hat einfach enttäuscht, so hart es klingt. 4 von 7 Penalties hat er getroffen. Das ist jetzt erstmal schon mal besser als Ihaia West. Aber gut, es ist halt immer noch nicht, weil auch keine wirklich schwierigen Kicks dabei waren. Einige offensichtliche Chancen, einige offensichtliche Überzahlen nicht ausgespielt, beziehungsweise übersehen. Ja, da fehlt einfach was. Da fehlt einfach was. Aber ich sag mal, so hart es klingt, ich sehe noch nicht, dass das ein Spielmacher ist, der sie zur Meisterschaft führen kann. Ich will jetzt die Niederlage nicht alleine an ihm festmachen. La Rochelle ist die ganze Mannschaft, die verloren hat. Und Toulouse ist bei weitem keine schlechte Mannschaft. Also es ist natürlich auch eine Mannschaft, gegen die man schon mal verlieren darf, aber nicht, wenn man sich als Titelfavoriten sieht. Muss man schauen. Kommen wir zu Pro D2. Dort gab es direkt am Donnerstagabend eine von vielen Überraschungen. Es gab an diesem Spieltag generell viele Überraschungen. Oyonnax haben 21-23 zu Hause gegen Colomiers verloren. Das Pro D2-Debüt für Michele Campagnaro, der für Colomiers von der Bank kam. Ja, faustdicke Überraschung. Dass Colomiers keine schlechte Mannschaft sind, wussten wir vorher. Es hat auch schon die zweite Halbzeit gegen Provence am ersten Spieltag war ja schon recht überzeugend, formulieren wir es mal so. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Oyonnax so früh in der Saison schon zu Hause verliert. Auch hier muss man halt sagen, natürlich kann man gegen Colomiers verlieren, aber nicht, wenn man sich als Aufstiegskandidaten sieht. Ich sehe Oyonnax nicht als Aufstiegskandidaten, oder zumindest nicht als Aufstiegsfavoriten, aber sie schon. Saison ist noch lang, 28 Spiele sind es noch, aber schon ein kleines Statement von Colomiers. Muss man natürlich abwarten, was am Ende bei rumkommt. Aber das ist schon ein kleines Statement von Colomiers. Fangen wir mal direkt mit Provence gegen Nevers an. Ja, dann haben wir es hinter uns. Fangen wir mit dem Ergebnis an. Provence hat 26-23 gewonnen. Auch relativ spät in der Partie. Enges Spiel. Defensivbonus für Nevers. Aber leider, da müssen wir auch drüber reden, ist das Spiel überschattet worden von einer Situation, in der Ljubomir Radoslavljevic, der Spielmacher von Provence, sein Gegenspieler Christian Ambadiang, den Flügelspieler von Nevers, rassistisch beleidigt hat. Die genaue Wortwahl werde ich aus offensichtlichen Gründen nicht wiederholen. Aber ja, wir müssen halt drüber reden, weil es ist natürlich, wir müssen eigentlich nicht drüber reden, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Rassismus hat im Rugby nicht zu suchen. Die Frage ist halt, was die Konsequenzen sind. Provence haben gesagt, ja, sie werden intern prüfen und zu einer Strafe kommen, die dem Verbrechen angemessen ist. Was genau das ist, muss man schauen. Auf der anderen Seite haben sich auch die Ligue Nationale de Rugby und der französische Rugbyverband auch gesagt, wir setzen uns mal zusammen und überlegen, was wir machen können und wie wir das Ganze ahnden. Im Raum stehen für solche Vergehen ein Strafmaß von 6 bis 52 Wochen. Das klingt jetzt erstmal viel. Ich möchte nur mal kurz einen Kontext geben. Von diesem Kontext kann sich dann jeder seine eigene Meinung bilden. Mathieu Bastareau hat 2018 für eine homophobe Beleidigung gegenüber einem argentinischen Gegenspieler in einem Champions Cup Spiel eine 3-wöchige Strafe bekommen. 6 Wochen davon mildernde Umstände, weil er sich A, schuldig bekannt hat und B, seine Verteidigung war, er wüsste nicht, was das Wort bedeutet, wo man denkt, ja gut, dann benutzt es halt nicht. Wo du auch denkst, dass Radoslavljevic auf Instagram die Verteidigung benutzt hat, ja, das darf mir nicht passieren. Im Spiel sind mir die Bedeutung von dem, was ich mir sage, hat mein Verstand überstiegen. Meine Geistesleistung ich weiß nicht, ob ich bin zu dumm für das, um das zu verstehen, was ich gesagt habe, wirklich die beste Verteidigung ist. Naja, wie dem auch sei. Ja, also er hat 3 Wochen gekriegt, runter von 6 Wochen. Und jetzt kommen wir zu den Fällen, wo das obere Strafmaß verwendet wurde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es vor ein paar Jahren, also Ende 2018, Anfang 2019, während der Rugby Europe Championship diesen Exklar, Eklat natürlich gab, dass ein rumänischer Schiedsrichter die entscheidende WM-Quali-Partie zwischen Spanien und beziehungsweise zwischen Belgien und Spanien gepfiffen hat, wobei natürlich noch im Raum stand, dass Rumänien sich vielleicht nicht qualifiziert, und während des Spiels gab es dann, hat er klar mehr Penalties für Belgien gepfiffen, beziehungsweise gegen Spanien, waren alle korrekt, so wie es beurteilen würde. Also man kann ihm jetzt kein Fehlverhalten vorwerfen. Die Ansetzungen und das Timing waren halt sehr fragwürdig, zumal zeitgleich ein neutraler Schiedsrichter, ein englischer Schiedsrichter, das sportlich Irrelevante, also muss Anfang 2018 gewesen sein, das sportlich Irrelevante Deutschland gegen Russland gepfiffen hat. Und dann, wo man sich gedacht hat, es ergibt irgendwie wenig Sinn, es gab kein TMO und wie dem auch sei, es tut alles nicht zur Sache. Die beiden Spieler von Narbonne, die an diesem Spiel für Spanien beigewohnt haben, Sebastian Rouet und Lucas Guillaume, haben beide fast ein Jahr Sperre gekriegt dafür, auch beide. Ich glaube, Sepp Rouet hat sogar über ein Jahr Sperre gekriegt. Sylvain Thion hat seine Karriere frühzeitig beenden müssen oder ein Jahr früher beenden müssen, als er eigentlich geplant hatte, weil er gegenüber Romain Poit war es, ein Spiel zwischen Oyonnax und Grenoble, einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen Ende der Saison, vorletzter Spieltag oder so, weil er ihn als Sohn einer Mutter im ältesten Gewerbe der Welt bezeichnet hat. Du willst uns doch verarschen und sowas alles. Dafür hat er, glaube ich, sogar 58 Wochen gekriegt. Irgendwas in dem Dreh. Also auch um ein Jahr rum. Also wäre jetzt keine Premiere, dass eine solche Strafe ausgesprochen würde. Kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden, in welchem Spektrum zwischen diesen beiden Enden es sein soll. Andere Spieler haben gefordert, dass, oder Simon Sibo zum Beispiel hat gefordert, dass er kein Rugby-Spiel mehr spielen darf. Ob das vielleicht, wie das einzuordnen ist, muss man schauen. Aber es waren einige Spieler, die sich ähnlich und entsprechend geäußert haben. Muss man schauen. Sportlich ist natürlich schade, dass das jetzt so überschattet wird. Was heißt, es ist nicht schade, dass es so überschattet wird. Es ist logisch, dass es so überschattet, das Spiel und das Ergebnis. Aber rein von der sportlichen Leistung war es natürlich ein verdienter Sieg und für Provence, die gerade nach dieser katastrophalen zweiten Halbzeit in Colomiers wirklich nötig hatten, die eigene Leistung mal zu bestätigen und bestätigt zu bekommen. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da ausgeht. Das ist natürlich eine sehr unschöne Sache, die zu Recht dieses Maß an medialer Aufmerksamkeit, nicht nur von meiner Seite offensichtlich, bekommt. Rouen hat 57-16 gegen Narbonne gewonnen. Ja. Aber ich bin natürlich nicht neutral, was Narbonne angeht. Als Fan ist das schon, wir haben damit gerechnet, oder ich habe damit gerechnet, und ich habe es ja auch in der Saisonvorschau gesagt, dass das so ein bisschen das ist, was wir erwarten, was ich erwarte von Narbonne die Saison, nämlich wenig bis nichts. Aber das ist schon noch unschöner, als ich gedacht habe, dass es wird. Das ist schon erschreckend wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, wie gesagt, zweiter Spieltag, 28 Spieltage sind es noch. Der neue Zehner von Narbonne war jetzt zwei Wochen in Frankreich und hat direkt gestartet. Und natürlich ist es, aber es ist wir reden jetzt nicht davon, dass sie diese Klatsche von Bayonne gekriegt haben. Sie haben sie von einem direktesten Kandidaten im Abstiegskampf gekriegt. Rouen, super Leistung, Offensivbonus, 5 Punkte. Das ist ein guter Start in die Saison. Gerade jetzt, wo sie in der Offseason diese riesigen Schritte eingeleitet haben, nämlich dass sie jetzt im Diochon spielen, im großen Fußballstadion der Stadt, und das eigene Stadion Mermoz heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau, Mermoz in dem Fall, zum Trainingszentrum umbauen. Und da ist es natürlich schön, dass sie jetzt diese Investitionen, dass sie jetzt schon anfangen, sich auszuzahlen. Aber Narbonne hat nicht so viel Zeit. Natürlich ist es noch eine lange Saison, aber so lang ist sie nur auch wieder nicht. Man wird sich schnell finden müssen, sonst wird das ein langes, agenesques Jahr. Aurillac hat 20-28 gegen Bayonne verloren. Auch das Spiel war knapper, als das Ergebnis letzten Endes aussagt. Aurillac haben super gekämpft, haben es Bayonne sehr schwer gemacht. Aber es ist die Pro D2. Bayonne zeigt, dass sie auch solche Spiele gewinnen können. Bestätigt für mich eigentlich nur nochmal das, was wir ohnehin von Bayonne gedacht haben. Saison ist noch lang, aber ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft und ein Verein ist, um den wir uns Sorgen machen müssen. Manu Marsan hat 48-13 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. auch mit Offensivbonus. Auch deutlich eindeutiger, als ich gedacht hätte. Aber Mont-de-Marsan hatten jetzt natürlich einen dankbaren Saisonstart gegen beide Aufsteiger direkt hintereinander. Sind gut in die Saison gestartet. 9 Punkte aus 2 Spielen. Also ein Offensivbonus jetzt gegen Bourg-en-Bresse. Keiner gegen Narbonne. Absolut zufrieden, kann man wenig gegen sagen. Bourg-en-Bresse wird sich auf die Heimspiele konzentrieren. Und wenn sie da punkten können, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. So, Agen. 668 Tage ohne Sieg. Da muss man einfach mal eine Minute Mitleid mit den Fans haben, die ja trotzdem, die da waren. 25 Euro pro Ticket haben sie bezahlt. Für ein Pro-de-deux-Spiel. Ja, ich weiß, die Gegentribüne ist abgerissen. Sie müssen trotzdem Geld einnehmen. Verstehe ich. Aber 25 Tacken. Schon eine Hausnummer. Ich habe jetzt in Toulouse für das Spiel am Sonntag im Gala-Plus-Tarif 25 Euro bezahlt. Klar, es waren die billigsten Karten, aber trotzdem. Kannst mir nicht erzählen, dass Agen gegen Béziers auf einem Interessensniveau mit Toulouse gegen Toulon ist. Nichts für ungut, falls ihr Fans von Agen seid. Béziers, aber gut, man kann nichts sagen. Wenn man Lionel Buxis live sehen will, muss man das Geld hinlegen. Was der schon wieder abgezogen hat. 9:12 hat Béziers übrigens gewonnen. In Agen, muss man schon sagen, überraschend. Die Kommentatoren haben nicht aufgehört zu betonen, wie groß der Umbruch in Agen gewesen sei. 36 Spieler hätten den Verein verlassen. Entsprechend viele seien neu gekommen. Natürlich müsse man dem Verein die Zeit geben, sich zu finden. Ich weiß nur nicht, ob der Verein die Zeit hat. Natürlich ist die Saison noch lang. Ja, ich sage es auch hier nochmal, 28 Spiele sind es noch. Ich gehe auch davon aus, dass sie in die Top 6 kommen. Aber die Stimmung im Stadion war schon, also selbst auf die Distanz, in Fernsehen und Radio, spürbar angespannt, können wir es angespannt nennen. Sie war nicht gut. Und das ist dann natürlich ein schwieriges Umfeld, in dem man sich neu fassen muss. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre Béziers eine Weltklasse-Mannschaft. Nicht mal eine Top-6-Mannschaft in der Liga, würde ich jetzt behaupten. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht ganz objektiv. Muss man sich Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht, aber optimistisch stimmt dieses Ergebnis trotzdem nicht. Montauban hat 25:16 gegen Carcassonne gewonnen. Solide Leistung, das Ergebnis so ein kleines bisschen, das man erwartet hätte, kann man nicht sagen. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Das ist das, was man erwartet hat. Montauban gewinnt, Carcassonne liefert eine gute Leistung ab, aber letzten Endes nicht ganz auf dem Niveau. Noch eine faustdicke Überraschung. Vannes hat 33:38 gegen Grenoble verloren. Grenoble haben in der Nachspielzeit noch den siegbringenden Versuch gelegt. Also das war schon wieder ein sehr dramatisches Finish. Für wann kann das jetzt echt schwierig werden? Nächstes Spiel ist gegen Bayonne. Wenn sie dann mit 3 Niederlagen in die Saison starten, dann müssen wir über den Favoritenstatus schon nochmal nachdenken. Ja, es fehlen Spieler. Klar, an Rodrigo Bruni, der normalerweise schon noch ein Spiel mit entscheiden kann, der fehlt, unter anderem. Aber ja, schon ein schwieriger Saisonstart. Grenoble, nach der Heimniederlage gegen Oyonnax im Auftaktspiel und im ersten Spiel, ist das jetzt schon so ein kleines Lebenszeichen, dass man mit ihnen die Saison doch rechnen muss. Christopher Hesenbeck hat 18 Punkte beigesteuert vom Tee, hat auch gestartet. 3 Erhöhungen, 4 Penalties, insgesamt eine solide Leistung. Ja, es ist jetzt eine Herausforderung. Ja, es reicht ja, wenn sie in die Top 6 kommen. Ne? Top 4 wäre besser in der Endtabelle, aber es reicht prinzipiell, wenn sie in die Top 6 kommen. Wann ist keine Mannschaft, die auf einen Heimvorteil angewiesen sind, theoretisch. Ist jetzt nur die Frage, wie können sie sich aufrappeln? Das wird die große Herausforderung. Aber wenn sie das können und wenn sie das schaffen, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht die große Not am Mann, vor allem wenn, wie gesagt, noch ein, zwei Stammspieler noch von den Nationalmannschaften zurückkommen. So, Auftaktspiel der National. Nizza gegen Valence-Romans. 13:20 ist es ausgegangen. Ist das eine Überraschung? Das ist keine Ahnung. Es sind die beiden Aufstiegsfavoriten, die gegeneinander gespielt haben. Valence, der Aufstiegskandidat, der Aufstiegsfavorit, Nizza kurz dahinter. Weiß ich nicht, ob das eine Überraschung ist. Ich hatte mir von Nizza mehr erhofft. Aber auch hier muss man sagen, natürlich ist es erst der erste Spieltag, aber ich hatte mir schon etwas mehr erhofft. Valence wirkten schon sehr solide, auch ohne Tim Menzel, der leider nicht ran durfte. Für Nizza hat zumindest Kurt Haupt gespielt. Vorher war er noch als fraglich gelistet wegen Meniskusproblemen, kam in der zweiten Halbzeit und hat direkt einen Versuch gelegt. Muss man schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Mika Tjumenev hat nicht gespielt für Nizza, sage ich auch nochmal dazu. Muss man schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie gesagt, die Liga ist so homogen, also es gab so viele Überraschungen an diesem Spieltag. Es ist schwer zu sagen, ob das alles Überraschungen waren oder einfach, naja. Ja, Dax hat 9:19 gegen Chambéry verloren, da wären wir schon wieder bei einer dieser Überraschungen, was eigentlich nur vielleicht eine Überraschung ist, weil Chambéry natürlich auch eine Mannschaft sind, die schon irgendwo die Playoffs und vielleicht sogar einen Aufstieg anvisieren und eingeplant haben. Dax vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, weiß ich nicht genau. Aber natürlich zu Hause gegen Chambéry verlieren ist für eine Mannschaft wie Dax, die einfach einen ganz anderen Status haben, einen ganz anderen Anspruch an sich selbst, ist das schon sehr enttäuschend, muss man so hart sagen. Dijon hat 17-28 gegen Albi verloren, muss man wenig sagen. Das erwartete Ergebnis, Albi Favorit fürs Halbfinale, kein Aufstiegsfavorit in meinen Augen, aber sehen sich natürlich selber als erwartete Ergebnis. Tarbes haben überrascht und 22-21 gegen Absteiger Soyons Angoulême gewonnen. Maxim Oltmann hat gestartet für Tarbes. Schon eine kleine Überraschung, aber ja, Soyons Angoulême habe ich jetzt nicht ganz auf dem gleichen Niveau gesehen wie Nizza oder Valence-Romans, dass die das ein oder andere Spiel diese Saison mehr verlieren werden als die anderen Top-3-Teams, wahrscheinlich sogar als Albi, damit war zu rechnen. Massy hat 23-24 gegen Blagnac verloren. Kleine Überraschung, keine große Überraschung. Beides Mannschaften, die ein ähnliches Konzept verfolgen, nämlich viel auf den Nachwuchs setzen, viel auf die Breite setzen. Aktuell mit dem besseren Ausgang für Blagnac und Frédéric Michelac. Aubenas hat 16-9 gegen Bourgoin gewonnen. Das ist eine faustdicke Überraschung. Aubenas, ja, schon Abstiegskandidat. Bourgoin sicherlich kein Playoff-Kandidat, aber schon von der Vereinsgeschichte her, von der Tradition her, ein deutlich namhafterer Verein. Erster Challenge-Cup-Sieger. Erster französischer Challenge-Cup-Sieger in jedem Fall. Also europäischer Meister sogar. Ne? Also schon eine faustdicke Überraschung, würde ich schon sagen. Der Abstiegskampf wird diese Saison echt hart. Zumal Suresnes 27-22 bei Cognac Saint-Jean-d'Angély gewonnen haben, die eigentlich auch ein Playoff-Favorit sind. Auch das ist eine sehr große Überraschung. Es wird echt hart, diese Liga. Wird echt hart. Kann man nicht vorhersagen. Es ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, was dabei rumkommt. Ein Beitrag aus der Kategorie Adlerwatch hätte ich noch für euch. Mathieu Ducos hat für Lannemezan auf der 12 gestartet. Leider nicht erfolgreich. 25-30 haben sie zu Hause gegen Florence verloren. Das war der erste Spieltag der Fédéral 1. War aber auch der einzige deutsche Nationalspieler, der auf dem Niveau dieses Wochenende gespielt hat. Die anderen beiden Vereine, die deutsche Nationalspieler haben ihre... Eigentlich noch einer, der Menzel ist ja gewechselt. Ist ja nur noch Boden, die wir auch verloren haben. Nächste oder übernächste Woche geht ja noch die Fédéral 2 los. Mal schauen, was dabei rumkommt. In eigener Sache, nach aktuellem Stand, wird es nächste Woche keine Folge geben, da ich, so wie es aussieht, hoffentlich, wenn alles dabei bleibt, nächste Woche bei meiner Familie in Frankreich bin. Und das ist ein bisschen umständlich, das Ganze oder das Mikrofon und den Laptop und alles im Flugzeug mitzunehmen. Dafür würde ich euch Sonntagabend mit nach Toulouse nehmen. Ja, wie bereits erwähnt, Karten für das Gala Plus Spiel gegen Toulon. Ja, habe noch nie Vlog in der Form oder noch nie irgendwie in der Form was gemacht auf Instagram. Schaut gerne vorbei. Ich hoffe, ich vergesse es nicht im Laufe des Abends, euch zu zeigen, was so los ist. Aber würde mich freuen, wenn da der ein oder andere auf Twitter und Instagram mitfolgt. Ich werde gucken, dass ich euch in geschriebener Form auf Instagram und Twitter, beziehungsweise wahrscheinlich geschriebener Form in einem Instagram-Post, den ich auch auf Twitter verlinke, zumindest einen kleinen Überblick über den letzten Spieltag mitliefern kann. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nach aktuellem Stand hoffentlich übernächste Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, sie war halbwegs informativ und bis dann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.